Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Heute würde ich sagen, haben wir mal wieder ein Thema rausgegraben. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber so in den Anfängen von NIS 2 haben wir mal mit dem Dennis gesprochen und haben das Thema mal nach oben geholt. Und da haben wir uns gedacht, ist ja ein bisschen was passiert, ja, und es gibt vielleicht ein paar mehr Stimmen dazu. Dazu kommen wir gleich, wenn wir uns heute als Gast gesucht haben. Aber da kann ich schon mal eins verraten, der Marcel ist nach wie vor gegenüber von mir und auch bestens vorbereitet auf die Folgennummer, aber nur, das muss man mir einfach auch hoch anrechnen, ich habe ihn nicht ins offene Messer rennen lassen, sondern ich habe tatsächlich ihn kurz darüber informiert, einfach mal sich vielleicht nochmal kurz das in sein schönes kleines Köpfchen zu rufen.
Ich habe mir das schnell gesucht, ja, da hast du recht, danke schon mal für die Vorbereitung.
Gerne.
Hallo da draußen, ich hätte es aber sonst dezent nebenbei, indem ich eine andere Geschichte erzählt hätte, einfach kurz rausgesucht.
Das sind deine Tricks, ne?
Ja, genau, ich habe mir das abgespeichert, zwei Zahlen gehen noch, ab dreistellig wird schwierig, aber wir sind bei Folge 83, die jetzt hier kommen müsste und wir haben noch eine Auflösung aus Folge 81 offen.
Das ist zwei Folgen her, wenn ich gut rechne.
Das ist zwei Folgen her, da haben wir über welches Thema gesprochen, Julius?
Fake News.
Genau. Und was war da die Aufgabenstellung?
Die Aufgabenstellung war, ja, langsam klingelt's. wir haben als Ausblick, unser klassischer Ausblick war diesmal ein kleiner Test unter anderem,
genau.
An dem man einfach mal teilnehmen konnte, um zu gucken, in welcher Stadt Marcel und ich wohl kein Bild zusammen gemacht haben. Und es gab ein gutes Bild, was wirklich so war, und ein fast gutes Bild, was leider nicht so war. Das wolltest du auflösen,
glaube ich. Das wollte ich auflösen. Für die, die das gefunden haben und die vier Leute, die auf den Link gegangen sind.
Die sich verloren haben
genau,
im World Wide Web.
Die sich verloren haben in unseren Pages. Das rechte Bild ist so nicht gewesen. Also
an der Hand kommt man es, glaube ich, erkennen.
Ja,
und an die Ohren.
Der Hintergrund war eher so italienisch, so Richtung.
Das heißt ja nichts, wir können ja in Italien sein.
Das können wir, aber du weißt, dass unser Arbeitgeber uns das nicht bezahlt, für sechs Fotos
das
nach Venedig
wahr.
Zu fliegen. aber ist auch nicht so traurig. Bin nicht so traurig drum. Nichtsdestotrotz, das war fake und das hat unser Marketing, ich glaube, innerhalb von 30 Minuten und ungefähr 15 Versuchen mit Adobe Photoshop hingezaubert.
Stark.
Und ich war sehr schockiert, wie einfach sowas doch ist.
Ja. Das, da würde ich zustimmen. Ja, also von Fake News und unserer Auflösung zu dir, Ferdinand. Schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
Ja, hallo. Schön, bei euch zu sein, Julius und Marcel. Ich freue mich.
Dankeschön. Ja, dann ich würde sagen, wir legen direkt los. Thema habe ich schon mal so ein bisschen vorgeschossen. Aber kommen wir erst einmal zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und unsere besonders fiese Frage, die geben wir natürlich auch gerne an dich. Was zeichnet dich aus?
Ja, die schwierigen Fragen zuerst. Ich bin für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und da als Policy Advisor für Cybersicherheit und innere Sicherheit hauptsächlich zuständig. Das umfasst dann wirklich die Themen. Ich umschreibe es momentan immer gerne mit den hybriden Bedrohungen, weil da so viele Bereiche wie möglich eigentlich mit runterfallen. Also das geht von den originären Cyberangriffen über den Cyber- und Informationsraum, Desinformation, Desinformationskampagnen, aber vor allen Dingen auch den Schutz kritischer Infrastrukturen. Du hast ja vorhin schon anklingen lassen, wir werden uns vielleicht gleich noch ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen.
Jo.
Und was wir bei der Stiftung dann in dieser Hauptabteilung, in der ich tätig bin, machen, wir beraten in erster Linie Politikerinnen und Politiker. Also das sind Abgeordnete aus dem Bundestag, auch aus dem Europäischen Parlament. Und wir haben glücklicherweise ein riesiges internationales Netzwerk auch, also mit über 110 Auslandsbüros weltweit verteilt. Kann es auch schon passieren, dass Anfragen aus dem Ausland kommen. Ob das jetzt Südostasien einige Länder sind, die sagen, hey, wie reguliert denn die Europäische Union bestimmte Bereiche? Wir würden uns mal gerne dazu ein bisschen austauschen, um vielleicht auch Ideen zu sammeln, wie wir selber Dinge angehen können, bis hin zu auch Konferenzen, wo wir dann vor Ort auch sind und jeweils dann die europäische oder auch die deutsche Perspektive mit einbringen. Das ist so das Kerngeschäft, was wir machen. Und wenn du jetzt fragst, was mich auszeichnet, das ist ja schwierig. Ich muss sagen, ich habe große Freude an meinem Job und ich hoffe, dass ich das auch ausstrahle und damit zumindest für die Themen, auch für die Probleme innerhalb der Themen Menschen begeistern kann, dahingehend, dass wir dann auch gemeinsam Lösungen finden.
Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Kompetenz und ich kann vielleicht so viel sagen, was dich vielleicht auch noch auszeichnet aus dem Vorgespräch heraus, deine Liebe zu gelben Tomaten haben wir festgestellt.
Ja. Ich habe jetzt erst Rezepttipps vermutet, aber das, gelbe Tomaten ist auch gut, ja.
Also Ferdinand hat gesagt, gelbe Tomaten auf Pizza, das ist der heiße Scheiß. Also wir werden hier Influencer noch.
Pizza Ferdinand, Pizza 43.
Ja. Die neueste Entdeckung.
Ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Du sitzt in Berlin in nächster Nähe dann zu den Politikern, die dich reihenweise brauchen vermutlich.
Ja, reihenweise ist schwierig. Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Themen, Schwerpunkte der einzelnen Abgeordneten. Deswegen ist nicht bei allen, aber doch bei einigen, weil es ja eben so breit auch gefasst ist. Und genau, wir sitzen hier im Tiergarten. Das heißt, da sind die Botschaften in der Nähe, die Parteizentrale. Also wir sind ja eine parteinahe Stiftung als politische Stiftung nahe der CDU. Und die sitzt dann auch am Ende der Straße gegenüber, aber auch, ich glaube, 20 Minuten sind es zum Bundestag. Das heißt, sehr zentral, aber auch idyllisch, weil der Tiergarten genau vor der Tür ist.
Das heißt, jetzt aktuell berätst du gar nicht so viel die Bundesregierung, weil da ist ja nicht viel los mit der CDU.
Da hast du recht, genau. Nee, eher die oppositionelle Arbeit. Wie könnte NIST 2 noch besser umgesetzt werden zum Beispiel? Ja. Oder was brauchen wir im Kampf gegen Desinformation? Wobei es natürlich gar nicht so gesagt ist, nur weil wir eine parteinahe Stiftung sind, heißt es nicht, dass wir quasi anderen Parteien oder auch anderen Einrichtungen die Tür vor der Nase zuschlagen. Also so ist es um Gottes Willen gar nicht. Mein Ziel ist eigentlich immer, dass man parteiübergreifend über Themen diskutiert und auch über Dinge gemeinschaftlich berät und das eben nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern idealerweise auch in anderen Formaten. Also wir machen ja auch Veranstaltungen und nicht nur Hintergrundgespräche oder Beratungsgespräche. Und da finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn man mit allen in Kontakt kommt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und man muss ja auch sagen, eine Opposition ist ja auch Teil einer konstruktiven Demokratie, ne? Also da kann man ja auch seinen Wert zu allem dazu beitragen. Was sind so die Themen, die dich am meisten beschäftigen, von denen du jetzt mal so aufgezählt hast? Was ist so das Hauptthema, womit du dich eigentlich auseinandersetzt?
Also vor allen Dingen in den letzten Monaten mit Kritis, mit dem Schutz kritischer Infrastruktur und dann nicht nur den digitalen, also nicht nur NIS 2 und die Umsetzung, sondern auch den physischen Schutz. Ich glaube, ihr habt das ja auch mitbekommen. Wir haben in den letzten Monaten und auch Jahren, also Nord Stream brauche ich gar nicht erwähnen, glaube ich, aber wir haben ja auch einige Vorfälle an Flughäfen gehabt, wo dann irgendwie die Rollbahnen gestürmt wurden, Zäune durchschnitten wurden beispielsweise. Wir hatten den Anschlag auf den Stromtrassen in der Nähe von Tesla, vom Tesla-Werk in Grünheide. Also es so generell, wie können wir unsere Grundversorgung eigentlich besser schützen? Was fehlt dazu noch? Was brauchen wir noch? Was haben wir schon? Was ist gut? Und da spielt natürlich Regulierung eine Rolle.
Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins NIS 2-Thema und starten vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage. Was ist denn deine Sicht auf NIS 2?
Ich merke schon, du hast ja immer du bist der Mann für die einfachen Fragen.
Ja, die kann ich.
Für mich ist NIS 2 ehrlicherweise ein ganz guter Ansatz und mit der erste gute Ansatz, die digitale Sicherheit auch europäisch wirklich in den Griff zu bekommen. Also es gab ja natürlich schon NIS 1 und da hat man das auch schon versucht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass jetzt viel, viel mehr Mitgliedstaaten auch wissen, was sie denn da umsetzen müssen und was sie denn da regulieren müssen und viel, viel mehr Unternehmen auch merken, und betrifft es ja vielleicht bald und Mist, wenn es uns nicht betrifft, sollten wir vielleicht trotzdem was tun. Also allein dieser Effekt, wenn man mal reinhört in die verschiedenen IT-Abteilungen, auch international, der ist schon gegeben durch NIS 2 und dass wir darüber sprechen, dass die EU auch das so auf die Agenda gesetzt hat. Das finde ich ist wirklich das Vermächtnis, was die Richtlinie jetzt schon hat, bevor sie überhaupt wirklich tatsächlich bei uns sichtbare Folgen hinterlässt.
Was denkst du, woran ist es damals bei NIS 1 gescheitert? War es einfach noch nicht die Zeit dafür oder?
Ich glaube ja, ehrlicherweise. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig wirklich der Schutz unserer digitalen Infrastruktur ist, ne? Wie wichtig IT-Sicherheit ist. Ich meine, ich glaube, in unserem Kreis braucht man das nicht sagen, aber allein die Diskussionen bei NIS 2, wie schaffen wir denn, wenn es um die Geschäftsführerhaftung geht, ne? Aber wie schaffen wir denn auch, dass es in den Leitungsebenen ankommt, dass das ein Thema von absoluter Brisanz und Relevanz ist? Ich glaube, das hat NIS 1 einfach gar nicht geschafft. Deswegen hat man ja auch jetzt überlegt, okay, wie können wir das vielleicht sogar ein bisschen noch verpflichtender als wirklich mit Bußgeldern belegen? Wie kann das noch mehr in die Köpfe rein, dass das eben nicht im Keller in der IT-Abteilung passiert, sondern dass das in den Vorstandsetagen losgeht, das ganze Thema? Wie stelle ich mich sicher auf gegen Cyberangriffe? Ich glaube, dass wir in Europa auch einfach eine riesen Angriffsfläche haben. Wir haben eine super starke Wirtschaft. Wir haben das durch Russlands Angriffskrieg gesehen, ne, mit wie schnell uns auch Spillover-Effekte erreichen können. Ich glaube, ich brauche euch Viasat nicht erklären mit unseren Windenergieanlagen und den Steuerungselementen, die dann ausgefallen sind. Also das zeigt ja, wie sehr wir vernetzt sind und dass nur weil irgendwo wir in Berlin vielleicht uns halbwegs sicher aufstellen, heißt es noch lange nicht, dass dann irgendwo in der Provinz ein größeres Unternehmen automatisch auch so geschützt ist. Also das ist ja schon ein Riesenpunkt. Und meine Erfahrung zeigt auch immer bei Regulierungen, dass wenn du was einmal regulierst, dann setzt du das mal auf die Tagesordnung. Aber wenn du da permanent dran feilst und das ausbaust, dann entsteht da wirklich was. Und ich glaube, ich habe noch nie das perfekte Gesetz am Anfang gesehen oder noch nie die perfekte Richtlinie, sondern du musst ja auch überlegen, auch auf europäischer Ebene, wir lernen ja aus jedem Regulierungsvorgang Neues dazu und wir lernen auch aus geopolitischen Entwicklungen immer wieder was Neues dazu. Was müssen wir denn jetzt doch noch beachten? Und wo gibt es wieder neue Angriffsformen? Ich meine, die Akteure sind ja auch unheimlich dynamisch und flexibel und agil geworden. Also wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise russische Proxys funktionieren und so, dann ist das ja, also da hat sich ordentlich was getan in den letzten Jahren auch. Das ist nicht, und ich glaube auch, dass der Einfluss staatliche Akteure vor allen Dingen in den letzten Jahren noch mal viel, viel professioneller, noch viel, viel stärker geworden ist, weil sie sich halt so professionalisiert haben.
Bevor wir vielleicht noch mal etwas detaillierter auf Inhalte eingehen, hast du ja eben schon mal gesagt, wir haben jetzt eben flächendeckende EU-Rückhalte dahinter. Wir transferieren das in nationales Recht und haben verabschiedet, dass wir uns als EU, als europäischer Wirtschaftsraum verpflichten, für gewisse Sektoren IT-Sicherheit einzuführen und diese zu erweitern. Wie siehst du das auch aus ökonomischen Gründen und auch dem Wettbewerb, gerade im Vergleich mit anderen Wirtschaftsregionen, die vielleicht nicht so viel in Cybersecurity investieren und dadurch vielleicht so ja der ein oder andere Unternehmer im Gedanken geringere Kosten haben?
Mhm. Ja, also ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, Marcel, der ist absolut berechtigt, weil man natürlich im ersten Moment die vermeintlich neuen Maßnahmen sieht, die man ergreifen muss und denkt, oh Gott, wie soll ich das denn auch als KMU alleine stemmen? Das ist auch ein vollkommen wichtiger Punkt und den musst du auch in jedem, auch jetzt im Umsetzungsprozess, so ernst nehmen, wie es nur geht. Und es ist auch, glaube ich, allen klar, dass du sowas nicht von heute auf morgen sofort so hinbekommst, dass es überall funktioniert. Das ist gar nicht das Thema, aber ich glaube, dass wir langfristig einen riesen Vorteil dadurch haben für unseren Wirtschaftsstandort und nicht nur Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern Wirtschaftsstandort Europa, wenn wir diese digitale Sicherheitskomponente von Anfang an lernen mitzudenken. Und dadurch haben wir schon ganz viele Neider. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir viele Auslandsbüros haben und dass wir dadurch auch Anfragen aus dem Ausland bekommen, beziehungsweise meine Hauptabteilung dadurch, oftmals über unsere Büros vor Ort und vor allen Dingen in Asien, die blicken teilweise immer sehr, sehr genau in die Europäische Union hinein. Wie regelt ihr denn den Datenschutz, also GDPR? Wie ist das mit dem DSA? Wie ist das mit dem DMA? Wie macht ihr das plötzlich bei Cybersicherheit? Und genau da haben wir auch mittlerweile diese enorme Neugierde danach, wie regelt ihr denn wie organisiert ihr eure digitale Sicherheit? Ja, weil die in Asien machen sich genauso Gedanken, zumindest ASEAN macht sich genauso Gedanken als Wirtschaftsraum, wie wir das als Europäische Union auch sind. Wie können wir den besser schützen? Und da geht es nicht um Abschottung von anderen, sondern da geht es darum, auch Standards zu setzen und auch über diese Komponente des Standard der Normierung und Standards vorzugeben, können wir einen ganz großen Impact haben. Und irgendwann werden alle anderen nachziehen. Also das steht für mich außer Frage. Und wenn du schneller dran bist, dann hast du am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Schmerzen bei der Umsetzung, aber du merkst, wenn deine ganze Lieferkette, du auch als kleines oder mittelständisches Unternehmen dann entlang der Lieferkette merkst, oh, das Schutzniveau wird immer besser, wir haben weniger Vorfälle, dann merkst du, oh Gott, gemeinsam werden wir dann wirklich stark und wir sind halt so vernetzt, dass es da keine Grenzen gibt. Und da kannst du nicht sagen, die EU soll sich schützen und die anderen schützen sich nicht. So einfach geht's ja leider nicht.
Also meinst du quasi, das Thema hat einen gewissen Sogeffekt? Wir sind jetzt Vorreiter, könnte man so ein bisschen sagen, und andere haben die Interesse mitzuziehen und machen sich jetzt erst eben ein paar Jahre danach auf den Weg, in die Umsetzung zu gehen.
Genau, auf jeden Fall. Also es orientieren sich sehr, sehr viele daran, wie wir das Ganze denken und angehen. Und wir sind da tatsächlich ein bisschen oder nehmen da eine Vorreiterrolle ein, dass dann nicht alle Staaten das genauso übernehmen. Das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Aber diese Gedanken, so was müssen wir denn konkret schützen? Wir haben jetzt Sektoren identifiziert. Welche Sektoren müssen wir denn wie schützen? Und wie hoch setzen wir die Anforderungen? Wo können denn überhaupt Einfallstore liegen? Allein, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen, ist ja schon enorm. Und allein die Lieferketten-Thematik zeigt ja auch, dass es auch für uns einen enormen Vorteil haben kann, wenn irgendwann mal die gesamte Lieferkette sicher ist.
Wie siehst du den Entstehungsprozess von des NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, so heißt es, glaube ich. Wie siehst du da von den Entstehungsprozess so insgesamt mit so über die Referentenentwürfe hinweg? Wie ist so dein erster Gedanke dazu?
Ja, ich glaube, es hätte alles ein bisschen reibungsloser laufen können insgesamt. Und reibungslos heißt nicht, dass es nicht kritische Punkte gibt und dass nicht kritisch über gewisse Themen diskutiert wird, sondern einfach nur auch, wie so die Kommunikation nach außen hin abgelaufen ist bisher. Ne? Also wir haben ja jetzt den dritten Referentenentwurf, der veröffentlicht wurde. Wir haben jetzt den vierten, der in Aussicht gestellt wird. Der soll bis Ende Juni, Anfang Juli fertig sein. Und dann geht's weiter. Also ich kann dann nachher mal so grob die Zeitplanung auch ein bisschen schildern. Aber mein Eindruck war vor allen Dingen nach dem zweiten Referentenentwurf und vor dem dritten Referentenentwurf, dass ich dann das Finanzministerium, das Justizministerium, das Auswärtige Amt so ein bisschen quergestellt haben und Versendungswidersprüche eingelegt haben, bevor es dann wirklich in die Verbändeanhörung und in die Länderanhörung gehen konnte. Das fand ich schon sehr unglücklich, weil sowas kannst du auch, glaube ich, wenn du alle Ministerien vorab in den Prozess besser einbindest, vielleicht sogar schon so auflösen, dass diese Problematik gar nicht in die Öffentlichkeit dringt. Das heißt nicht, dass sowas nicht auftritt, weil jedes Ministerium natürlich, jedes Ressort hat seine eigenen Interessen, aber trotz allem weiß ich, hätte ich mir vorstellen können, dass es geräuschloser gehen würde. Das ist es leider nicht und so durchhangen extrem viele Unternehmen, aber auch die Verbände so ein bisschen in der Luft, okay, wer setzt sich jetzt durch, auch das BSI, kriegen wir jetzt mehr Stellen, das BMI auch, wir brauchen einen Aufwuchs, wir werden bald nationale Meldebehörde für mehr als 29.000 Unternehmen sein und also so waren da ganz viele, viele Fragezeichen auch für die Betroffenen und für die Beteiligten dabei. Ich glaube, es ist aber jetzt gut, dass es diesen Durchbruch gab und jetzt gab es letzte Woche Freitag auch die Länderanhörung und gestern die Verbändeanhörung, sodass es da jetzt, glaube ich, wirklich vorangeht.
Also mein ähnliches Gefühl, dass es vorangeht. Ich finde es aber trotzdem schon gerade so wir als ganz weit weg von Juristerei und Regulierung, würde ich sagen, ich habe immer so das Gefühl, wie komplex kann man es eigentlich machen wie viele Leute man auch auf diesem Weg wirklich verliert, weil am Anfang hatte NIS2 aus meiner Sicht einen Effekt. Und auch bei den Unternehmen einen Effekt. Und den hat man aus meiner Sicht bei ganz, ganz vielen einfach verloren. Weil so dieser Effekt von, okay, wir haben eine neue Regulierung, wir wollen das Folgende erreichen. Und wenn man sich dann 17 Mal im Kreis dreht, dann denkt sich irgendwann jeder, ja gut, ob wir das dann jetzt dieses Jahr machen oder nächstes Jahr oder was dann auch immer am Ende da drin stehen mag, es wird ja eh noch 17 Mal geändert, da warte ich erstmal ab, ne? Und ob das dann im Oktober kommt oder im Januar 25 ist dann auch nochmal ein Fragezeichen und ich finde, da hat man irgendwie so ein bisschen was verloren.
Ja, also sehe ich auch so, vor allen Dingen quasi der Umstand, dass wir höchstwahrscheinlich die Umsetzungsfrist vom 17. Oktober diesen Jahres reißen werden. Und das war eigentlich immer so diese schöne Trennwand, okay, bis dahin muss der Bund quasi liefern, er muss es umsetzen und dann müssen wir Unternehmen aber in den Startlöchern stehen. Und jetzt gibt's Verzögerung und jetzt weiß keiner genau, wann tatsächlich denn jetzt irgendwas umgesetzt wird. Das heißt, ich kann auch ganz schlecht planen in der Geschäftsführung, in den Unternehmen. Ich weiß nur, da kommt was und es wird wahrscheinlich ein Brocken für viele. Am besten, ihr fangt jetzt schon an, schaut euch das Ding so, wie es in der Fassung ist, an oder gerne auch den vierten Entwurf, wenn er dann kommt und überlegt schon, Mist, wie können wir die Hebel umsetzen, damit es dann echt nicht mehr so ein Riesenbrocken wird. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Und wenn wir aber so kommunizieren, dann, glaube ich, kannst du das auch wieder ein bisschen auffangen. Also besser jetzt einfach und dann so ein bisschen im vermeintlich luftleeren Raum, aber so luftleer ist er auch gar nicht.
Ja, stimmt.
Genau, weil er ist schon konkret.
Es fühlt sich luftleerer an, als er eigentlich ist. Und das ist ja eigentlich das Schade, weil es sollten und beschäftigen sich ja auch viele damit und dann reißt es ab und da hast du genau recht, ne? Also man sollte anfangen, ne? Also jede Zeit, die man jetzt verliert, die hat man am Ende nicht. So, das ist
und das ist einfach so. Vielleicht nochmal ergänzend dazu, ist es ja auch bei ganz vielen Themen, die da gefordert sind, ja auch schon etwas erstellt worden als Dokument, was wir ja auch schon seit Jahren haben, was wir auch immer schon verwenden, ne? Sei es der Stand der Technik oder meinetwegen, wenn man ein bisschen praktischer Hands-on haben möchte, dass man irgendwo in den BSI-IT-Grundschutz geht und schon mal Dinge anfängt, die vielleicht auch auf einen zukommen. Das ist ja alles schon da und gerade durch dieses ganze Spekulieren, ne, wir hatten das hier mal auf unseren Zettel geschrieben und auch vor ein paar Monaten gehört, ha, die Kommunen ziehen sich raus, ne, wir sind jetzt irgendwie doch nicht mehr betroffen, hat vielleicht auch nochmal den Effekt, dass der ein oder andere auch denkt, ja, vielleicht schaffen wir das ja auch noch, da rauszukommen aus den Sektoren und müssen uns dann doch nicht auf den Weg machen. Und da merkt man ja auch, wie man sowas beeinflussen kann, was ja eigentlich erstmal groß und gut gedacht wurde, einen riesen Sprint am Anfang angetreten hat, aber man dann doch gemerkt hat, hoppala, das wird ein Marathon und der Läufer jetzt eigentlich schon am Ende seiner Leistung ist.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit. Dadurch, dass es eine Richtlinie ist, ist es ja wirklich echt nur der Rahmen. Und du hast es gerade wirklich auch so, ich zeichne es jetzt gerade nach, ne? Es ist nur der Rechtsrahmen, den die EU wirklich gibt. Und da drin gibt es natürlich Mindestumsetzungsanforderungen, aber du bist auch als Mitgliedstaat, dann hast du deine Spielräume und deine Freiheiten und da stoßen dann natürlich verschiedene Interessenvertreter rein und sagen, boah, aber schaut euch doch mal die Mindestdings an, wir müssen es nicht schlimmer machen als es oder nicht schärfer machen und wir sind doch so arm und wir haben doch den Fachkräftemangel und dann werden die Beratungsleistungen immer teurer, das können wir uns doch alles gar nicht leisten. Und genau in diese Kerbe, genau diese Abwägungen und Kompromissfindung, das haben wir jetzt alles erlebt. Ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, dass wir bei so Gesetzgebungsprozessen und gerade bei so Umsetzungsprozessen aus der EU heraus, wenn die dann an die Mitgliedstaaten herangetragen werden, dass wir dann erst anfangen, darüber nachzudenken. Und das ist eigentlich schon, auch da könnte man sich wieder mit ein bisschen mehr Vorlauf, wenn man sich früher mit den Aktivitäten auf europäischer Ebene beschäftigt, auch mit den Planungen, da könnte man wieder Zeit gewinnen, sich intensiver damit beschäftigen, okay, was brauchen wir denn wirklich, was kann ich umsetzen, was haben wir für Voraussetzungen und da auch nochmal mit mehr Zeit dann letztlich die Dinge machen, weil es ist oft auch so, dass dann, wenn es spannend wird, geht es oftmals zu schnell, auch den Verbänden und den Interessenvertretern. Ich glaube, jetzt ging es halbwegs für die Stellungnahmenfristen, für die gestrige Anhörung, das war okay, aber es gab schon ganz andere Fristen von 48 Stunden oder so und fitzt sich dann mal, natürlich nicht zum ersten Mal, aber tiefer in gewisse Dinge rein, das ist nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe irgendwann mal so eine Statistik gelesen, weil wir in Deutschland sind ja jetzt auch nicht die Einzigen, die in den NIS-2 umsetzen.
Ich dachte, die viele Statistiken lesen.
Ja, das auch. Sind ja nicht die Einzigen, die das jetzt in nationales Recht bringen müssen. Hast du so eine Kennzahl, gerade auch durch deine internationale Arbeit, wie es bei den anderen Ländern so aussieht? Weil da habe ich auch mal gelesen, dass es Riesenunterschiede gibt und teilweise welche sehr weit sind, Deutschland jetzt auch nicht so ganz weit weg ist, sei jetzt mal im internationalen Vergleich in der EU, und welche sich so denken, ach, was kehrt mich mein Geschwätz von gestern so?
Ja, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie wir genau bei allen Ländern stehen, aber ich weiß so, dass Finnland und Belgien schon sehr weit sind. Die sind, glaube ich, schon durch mit der Umsetzung. Frankreich, Italien, Dänemark und wir brauchen alle ein bisschen länger. Also das ist so ein bisschen das Teilnehmerfeld, von denen ich es im Blick habe. Das heißt, wir sind da auch in sehr guter Gesellschaft, in Anführungsstrichen, und das ist jetzt auch keine übermäßige Schande. Es ist aber schade, weil ich glaube, es wäre vermeidbar gewesen, dass wir wirklich so lange brauchen. Und das ist ja immer Fehler passieren. Es ist kein Fehler, ne? Aber so Unzulänglichkeiten passieren. Und wenn du Dinge vermeiden kannst, dann ist es umso ärgerlicher. Und ich glaube, hier war es vermeidbar.
Ja. Lass uns nochmal so ein bisschen auf die Chancen von NIS 2 gucken und aufs Positive schauen. Weil wir haben ja gerade schon mal gesagt, fangt an, und wir haben ja natürlich auch gerade ein bisschen gesagt, wo vielleicht der Kern der Entstehung des Ganzen liegt, um so ein bisschen jetzt mal zu gucken, wo trifft denn jetzt so das, was wir heute von NIS 2 wissen und auch von unserem Umsetzungsgesetz, wo trifft das denn die Intention und den Kern der Regulierung, der eigentlich so auch hervorgerufen wurde, ne?
Also ich würde sagen, ja, was die NIS 2 angeht. Aber ich sage euch später mal, wir wollen ja erstmal über die Chancen sprechen. Ja. Ich hab eine relativ grundlegende Kritik an dem gesamten Ansatz, aber das machen wir vielleicht nachher ein bisschen kürzer. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass das eine Riesenchance dahingehend ist, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass wir die gesamte Europäische Union mitnehmen und den Gedanken, wir müssen unsere Grundversorgung schützen. Jetzt macht die EU natürlich den Kniff und sagt, wir müssen die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes schützen. Das ist quasi das Haupteinfallstor. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, noch mehr mit reinzunehmen. Wenn wir jetzt schauen, welche Sektoren damit umfasst sind, und da sind jetzt auch keine Überraschungen dabei, dann glaube ich, trifft es schon sehr gut, dass wir die Grundversorgung innerhalb der Europäischen Union schützen wollen, dass wir dass quasi eine Kontaktstelle auch benannt wird auf nationaler Ebene, das BSI, dass wir Meldungen an das BSI machen müssen und dadurch vor allen Dingen ein besseres Bild auch europaweit idealerweise davon bekommen, was tatsächlich im Cyberraum in unseren 27 Mitgliedstaaten denn so abgeht. Ich glaube, das ist das also das finde ich ist das der positivste Effekt daran, weil ich glaube, diese Lagebildgedanke ist unheimlich wichtig, damit wir wirklich noch viel, viel mehr lernen, auch über die Aktivitäten. Wenn ich mir das Lagebild des BKA zu Cybercrime angucke und ich lese, dass wir circa 90% ein Dunkelfeld haben, allein von den Aktivitäten, dann glaube ich, ist es auch bei anderen IT-Sicherheitsvorfällen, die jetzt nicht unbedingt mit Cybercrime-Charakter waren, mindestens genauso schlimm, und wir müssen einfach noch viel, viel mehr darüber erfahren, wie Akteure sich im Cyberraum verhalten, wie sie auch unsere Infrastrukturen in den Blick nehmen. Und deswegen finde ich, ist diese Meldepflicht, dieses Meldewesen, was implementiert wird, auch von mir aus mit dieser Dreistufigkeit, dass du den Unternehmen auch den Druck so ein bisschen nimmst, vollkommen richtig, und das an eine Meldebehörde dann auch gebündelt abgibst. Das ist gut. Wo ich mir jetzt noch nicht so sicher bin, ist, wie es dann tatsächlich aussieht, dass auch wirklich alle von diesem Informationsfluss profitieren können. Weil das ist mindestens genauso wichtig, wenn es heißt, dass wir so ein Information-Sharing-Portal beim BSI aufbauen wollen, dann hoffe ich, dass dieses Information-Sharing-Portal wirklich ein Sharing, ein Austauschportal ist, wo Meldungen eingehen, aber auch Meldungen mit anderen, die Teil dieses Portals sind, geteilt werden, dass ich auch da schauen kann, was ist in meiner Umgebung passiert. Natürlich alles so, dass du das nicht eins zu eins zurückverfolgen kannst, ne? Dass das alles datenschutzkonform ist. Aber ich glaube, das ist ohne Probleme möglich. Und dass du dieses Portal vielleicht sogar, was du jetzt im Zuge von NIS 2 auch umsetzen möchtest, als BMI gesprochen, dass das auch eine Chance ist, um andere Unternehmen, die nicht von NIS 2 von der Meldepflicht umfasst sind, auch mitzuziehen, dass du denen zeigst, hey, ich melde meinen Vorfall, auch wenn ich keine Meldepflicht habe, aber ich bekomme dafür im Gegenzug die Information, wer ist mein SOC, gibt es irgendwelche IT-Dienstleister vor Ort, ich kriege die Kontaktstellen von den Meldebehörden in einer Übersicht in dem Portal sofort geliefert, also dass ich sofort Unterstützungsleistungen über dieses Portal bekomme, um noch mehr Unternehmen mitzuziehen. Also das ist so, ich finde das einen ganz schönen Gedanken eigentlich, und das wäre eine schöne Chance, um auch NIS 2 nochmal viel weiter auszubauen. Einfach, dass das nur ein Ansatz ist, um viel, viel mehr Unternehmen noch mit reinzunehmen.
Was würdest du sagen? Mir kam gerade mal so spontan der Gedanke, wenn wir über diese Austauschplattform sprechen. Julius, wir haben einen sehr interessanten, ich glaube, er war Hauptkommissar, ne? Kann das wohl sein? In Baden-Württemberg, in Rutlingen, in Reutlingen kennengelernt. Vielleicht hört er auch zu. Grüße gehen raus. Er hat berichtet, dass mittlerweile gerade in dem Bereich Baden-Württemberg sehr eng mit Kriminalpolizei und den örtlichen Polizeidienststellen kooperiert wird, wenn es um das Thema Incident Response oder auch das Hochnehmen von Infrastruktur geht. Jetzt hatten wir wieder vom BKA-Anschlag gesehen gegen Cybercrime in Operation Endgame, die jetzt die Tage gelaufen ist. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir diesen Kontext NIS 2 nochmal mit unseren Strafverfolgungsbehörden zusammensetzen? Hat das auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit?
Ich hoffe ehrlicherweise, weil natürlich gibt es dann nur die ausgewählten Meldepflichten und du hast natürlich nicht die Pflicht, das auch gegenüber der Strafverfolgungsbehörde per se zu melden. Aber ich erhoffe mir einfach, dass wenn du sowieso schon bei einer Meldung bist und vielleicht den Anreiz über die Meldung gegenüber dem BSI bekommst, zu sagen, hey, und jetzt nehme ich noch die 2, 3 Behörden, die es auch wissen sollten, weil es einfach hilft, uns sicherer zu machen, wirklich auch Deutschland und europaweit, dann mache ich das doch auch gerade, wenn ich sowieso schon dabei bin. Aber ich glaube, die erste Hemmschwelle ist immer die, oh Gott, gibt's überhaupt eine Pflicht? Muss ich überhaupt irgendwas machen? Und wenn du einmal die überschritten hast, und ich meine, jetzt hat sich's natürlich bei einigen rumgesprochen, du hast natürlich die Meldepflicht gegenüber der Datenschutzbehörde, aber auch da ist die Hemmschwelle riesengroß und wir wollen keine Fehler machen und bitte die Frist einhalten und hoffentlich kein Bußgeld. Also die Angst vor der Strafe im Schadensfall ist noch sehr, sehr groß und die müssen wir auch irgendwie den Betroffenen dann nehmen, dass wir sagen, hey, du bekommst dafür, wenn du was meldest und wenn du dich traust, bekommst du viele Informationen, die dir im Zweifel gerade diese Incident Response vereinfachen, sodass es ein richtiger Anreiz wird. Und dann rufe ich halt eben auch bei der Polizeibehörde, die mir da als Kontaktstelle gemeldet wird, an und gebe mal einfach den Vorfall zu Protokoll und dann kann das auch unterstützen.
Kannst du aus dem Krisenmanagement bestätigen, oder Marcel, dass das jetzt mal in ganz, ganz vielen Fällen schon geholfen hat und dass man es eigentlich noch mehr nach draußen tragen muss.
Man sollte es tun, es hilft auf jeden Fall. Wir hatten das ja auch besprochen mit dem Kollegen, die sind da ja sehr tief in den Infrastrukturen drin, das glaubt man immer gar nicht und können da auch im Vorfeld doch einige Dinge regeln oder im Nachgang, dass die Wirtschaft generell davon profitiert. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Unternehmen, die eben, so wie Ferdinand das auch sagt, allein schon mit der Meldung ja einen Struggle haben und nicht so genau wissen, kriegen wir jetzt eine Strafe, wie machen wir das, bei wem müssen wir uns überhaupt melden. Die haben immer noch das Bild im Kopf, wenn es mich betrifft, dann kommt hier die Polizei und beschlagnahmt erstmal 14 Tage meine Server. Also sowas hört man noch heute und das ist ja eigentlich Quatsch. Es macht keiner, es beschlagt keiner die Server. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in auserwählten Fällen bei, keine Ahnung, hochsensiblen Dingen vielleicht mal der Fall sein könnte, aber sicherlich nicht für 14 Tage. Wir hatten mal einen Fall mit der Polizei Osnabrück, da haben die einen Server irgendwie in 15 Minuten kurz geklont, haben den mitgenommen und haben gesagt, wir gehen mal ins Revier, macht ihr mal euren Krams. Also das geht unheimlich schnell, man hat da jetzt nicht groß Auswirkungen dadurch, aber man profitiert ungemein und der Polizist hat es auch gesagt, die Polizei ist Freund und Helfer, die sind da, die machen das sogar umsonst. Und genau deswegen, wir kooperieren sehr eng mit denen, weil wir einfach ganz viele Informationen bekommen und uns strategisch auch mit denen gemeinsam, auch mit der Geschäftsführung des Unternehmens, mit dem Lenkungskreis hinsetzen können und von da aus einfach viele andere Situationen beleuchtet bekommen, die uns sonst vielleicht in unserer IT-Welt und unserem bisschen Prozesse und Technik zu verstehen, vom Rand her fehlen würden. Mhm.
Ist super wichtig, was du da ansprichst. Also die Polizei ist wirklich, und die sind sehr gut mittlerweile, ich kann es natürlich nicht für die gesamte Republik beurteilen, aber meine Erfahrungen sind genauso, wie du sagst. Die haben es super drauf, da ist nicht mehr irgendwie einer, der dann sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und die wollen einfach nur helfen. Also ja, hast du eigentlich schön gesagt.
Find's gut. Also Meldepflicht nehmen wir schon mal sehr, sehr positiv entgegen. Auch so die Sogwirkung, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, jetzt über den Podcast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Nebeneffekt, nennt man ihn vielleicht einfach mal. Und dass das Thema mehr und mehr auch in der Geschäftsführung angekommen ist, durch die Mechanismen, die gewählt wurden. Also ich glaube, man kann schon einige gute Dinge finden an der NIS 2.
Absolut. Also ich glaube auch klar ist die Haftung und Geschäftsführerhaftung immer so ein schwieriges Thema und ich verstehe beide Argumentationsmuster.
Ja.
Aber wenn der Eindruck halt teilweise so ist, dass es anders nicht ankommt und dadurch passiert mehr und wenn ich auch als Geschäftsführer sage, ich habe davon keine Ahnung, ich werde jetzt aber vielleicht durch NIS 2 verpflichtet, regelmäßig Schulungen zu machen und bekomme dadurch viel, viel mehr Wissen und verstehe dann die Materie mehr, dann ist auch schon sehr viel getan. Dann wird allein auch das Grundverständnis für diese Thematik leider auf diesem vielleicht, wenn es blöd läuft, schmerzvolleren Weg, aber auch da gibt es ja jetzt die Tendenz aus dem BMI, dass Cyberversicherungen diese Geschäftsführerhaftung übernehmen können. Das ist ein Punkt, der gestern auch nochmal aufkam in der Anhörung, sodass es natürlich ein bisschen entschärft wird, das scharfe Schwert der Geschäftsführerhaftung. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Signal, hey, beschäftigt euch bitte damit und beschäftigt euch auch selber damit inhaltlich. Und dann verstehst du auch, warum das so wichtig ist und was daran so wichtig ist.
Ja, es gibt ja so eine Methodik, dass man Kritik in Komplimente verpackt. Wir machen es heute einfach mal andersrum. Wir gehen negativ, positiv und wieder zurück zum Negativ.
Das Feedback-Sandwich.
Das Feedback-Sandwich.
Andersrum.
Andersrum, genau. Negativ, positiv, wieder negativ. Genau, Ferdinand. Wir haben dich ja eben schon fast unterbrochen, als wir nach Chancen gefragt haben. Und du, jetzt hau noch mal gerne mal raus, was du vielleicht noch so als größte Kritik auch siehst.
Mhm. Das habe ich vorhin so ein bisschen durchklingen lassen, dass natürlich schon die Tendenz besteht, irgendwann alles, natürlich auch wieder überspitzt, irgendwann alles als kritische Infrastruktur anzusehen und dann zu sagen, so NIS 2, du bist relevant für unsere Wirtschaft, deswegen und für die Funktionsfähigkeit unseres Binnenmarktes, so wie es formuliert wird, deswegen regulieren wir dich mit, um dann so die Klappe zuzumachen. Aber der originäre Gedanke von kritischer Infrastruktur ist ja wirklich der, die Bevölkerung ist im Mittelpunkt, die Funktionsfähigkeit des Staates ist im Mittelpunkt und die muss gesichert und geschützt werden. Und da sehe ich jetzt noch nicht diesen vernetzten Gedanken, dass wir sagen, okay, was passiert denn tatsächlich, wenn Wasserwerk 1 ausfällt? Kann dann Wasserwerk 2 die Leistung für Wasserwerk 1 übernehmen? Also gibt es da schon so übergreifende und strukturelle, überregionale Pläne, wie man denn solche Ausfälle und Störungen auffangen kann? Und ich glaube, das wird perspektivisch ein Punkt. Wenn Klimaereignisse dazukommen, dann ist es eine andere Störung, dann ist es vielleicht eine physische Einwirkung und dann kommt noch ein digitaler Vorfall dazu. Also ich kann nicht ausschließen, dass wir in naher Zukunft mehrere Ausfälle in einer Region haben und dann hilft uns natürlich erstmal per se NIS 2 nicht, weil wenn das Ding mal ausfällt, dann haben wir immer noch nicht geguckt, wie können wir die Grundversorgung schützen. Also wahrscheinlich fehlt nochmal so eine Decke über dem Ganzen, die gewisse Dinge miteinander verknüpft und sich darüber Gedanken macht, okay, wie kriegen wir denn die Stromversorgung dann im Norden trotzdem gesichert und wie kriegen wir denn die Wasserversorgung im Südosten gesichert, wenn da gewisse Dinge gleichzeitig oder kumulativ irgendwie überlappend ausfallen. Und das regelt ja NIS 2 noch nicht. Also wir nehmen ja da immer nur die einzelnen Betreiber beziehungsweise die kritischen Anlagen in den Blick und eben nicht diese Vernetztheit der Anlagen. Das ist so der Gedanke. Aber
spannendes Thema.
Kann ja noch kommen.
Spannendes Thema. Also ein bisschen wie so eine Analyse, was vielleicht die Cyberangriffe, die wir ja verhindern wollen mit NIS 2, eigentlich für einen Impact haben. Ne? Also so wie wir es in Unternehmen auch machen, wenn irgendwo was ausfällt, was hat das für einen Impact fürs Unternehmen? Ne? Und jetzt vielleicht eine Etage rüber zu gehen, wenn das ganze Unternehmen ausfällt, was hat das für einen Impact auf die Region, auf Deutschland, wie auch immer. Also es ist
komplett
wichtig, glaube ich, ja.
Es liegt ja auch immer den Gedanke, also dem liegt ja der Gedanke zugrunde, dass wir auch, wir können ja keine Schäden oder Vorfälle zu 100% ausschließen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der den noch ein bisschen mehr mit reinnimmt. Verhindern ist immer gut, aber ich glaube, wir können es nicht komplett. Deswegen geht es auch darum zu schauen, wie können wir das dann auffangen.
Was gibt es für Strategien, wenn es dann wirklich dazu gekommen ist? Ja. Also dieser Ansatz, sich diese Sektoren zu schnappen und dann auf die NACE-Standards ja auch wieder zu referenzieren. Ich habe auch immer ein bisschen Fragezeichen dahinter. Also, erstmal finde ich es brutal schwer für die Unternehmen selber herauszufinden, gehöre ich jetzt wirklich da rein oder nicht? Also jedes Unternehmen sagt ja erstmal von sich aus, ja, also besser, ich gehöre nicht rein, ne? Und dann müssen wir mal gucken.
Das muss uns erstmal einer beweisen.
Dann müssen wir erstmal, dann geht's hier so von Rechtsberatung zu Rechtsberatung und man hat aber ja selber auch seine Meldepflicht, die man ja sowieso auch als NIS-2-Betroffener dann auch wieder hat. Also dass die so ein bisschen auch wieder da Sensibilität reinbringen. Und ich finde es ganz schwierig. Also natürlich diesen Wunsch, dass man die Unternehmen anschreibt und denen sagt, so, du bist jetzt NIS-2 betroffen, dass man denen vielleicht nicht erfüllt. Das hat man damals ja bei den kritischen Infrastrukturen mit dem B3S-Standard hat man es ja auch nicht so gemacht. Der Wunsch, dass der von den Unternehmen kommt, finde ich gerechtfertigt, aber den zu erfüllen ist vielleicht gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Standards, die dann auf die referenziert wird, finde ich ganz brutal schwer. Also, aber ich bin ja auch kein Jurist.
Ja, mein Gefühl sagt mir, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn quasi diese Leistung natürlich von dem jeweiligen Ministerium dann gekommen wäre, dass man die Unternehmen angeschrieben hätte. Und so liegt halt die Herausforderung oder die Aufgabe viel, viel eher auch bei den Verbänden zu informieren und bei den Kammern. Also das ist einfach nur so ein bisschen die Verantwortlichkeit weggeschoben. Das kann man so machen. Ich bin da eher bei dir, Julius, auch. Ich glaube, das ist ein enormer Aufwand, aber ich glaube, das wäre dann auch vielleicht ein bisschen geräuschloser geworden, aber jetzt musst du dich erstmal selber prüfen, ob du das bist. Wer macht das schon gerne? Vielleicht ist es auch eine kleine Übung, aber ja. Nee, ich glaube, das wäre tatsächlich so rum besser gewesen. Aber die Verbände erfüllen ja häufig oder die kommen jetzt schon diese Aufgabe irgendwie oder werden der Aufgabe gerecht und informieren sehr viel. Ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle es doch noch Unternehmen gibt, die noch nichts davon gehört haben. Das überrascht mich dann echt auch, aber wir haben ja auch noch ein paar Monate Zeit und wenn wir alle noch mehr darüber sprechen und darauf aufmerksam machen, hey, es könnte euch auch betreffen mit der NIS-2, dann bin ich optimistisch, dass es irgendwie dann auch am Ende der Letzte mitbekommen hat.
Ja, irgendwann haben wir sie alle abgeholt, sagen wir so. Das würde ich definitiv auch sagen. Ja, es ist ein spannendes Ding und die Themen werden nicht weniger für die Unternehmen und es wird auch nicht unbedingt einfacher, sich diesen ganzen Wust an Informationen auch wirklich anzugucken. Ich finde dein Tipp nochmal super, auf die Verbände auch zuzugehen, weil es ist heute, finde ich, auch noch ein, und das ist auch nicht immer ganz richtig, es ist einfach ein Thema, was bei der IT abgeladen wird. Und gerade wenn man wieder eine Etage höher geht, wo auch wirklich diese Verbände sehr aktiv sind, ist das eigentlich auch nochmal ein gutes Thema, was vielleicht auch der eine oder andere aus der IT mitnehmen kann, in sein Management zu sagen, Mensch, lass uns doch mal auf die Verbände zugehen, wie machen das andere Unternehmen in unserer Branche und so weiter. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, auch für den einen oder anderen ITler, der hier zuhört und mal was zurück nach oben geben mag.
Ja, zumal, glaube ich, da auch schon sehr viel gute Unterlagen und Sammlungen zur Verfügung gestellt werden mit Übersichten, was ist denn jetzt wirklich davon umfasst und das auch sehr, sehr griffig zur Verfügung gestellt, erläutert, dargestellt. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Reflex, den man machen kann.
Ja. Dann lass uns zu unserem obligatorischen Ausblick kommen, den wir ja jede Folge haben. Und da haben wir gedacht, da du so nah an Berlin bist, und wir haben es ja eben schon gesagt, der Oktober scheint wohl nicht ganz zu passen. Also wann kommt das Ding denn jetzt?
Wir wollen eine verbindliche Timeline
haben. Ja, als Stichtag und wir werden dich drauf festnageln. Ganz Deutschland.
Das wird spaßig. Also das, was ich jetzt zuletzt gehört habe, ist, dass der vierte Referentenentwurf, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, Ende Juni, Anfang Juli veröffentlicht werden soll. Der befindet sich jetzt gerade in der Erstellung. Dann kommt das Sommerloch, genau. Und dann möchte man es danach im Kabinett beschließen. Ob das jetzt noch vor dem Sommer oder nach dem Sommer passiert, bleibt abzuwarten. Vielleicht auch im Sommerloch, mal schauen. Ja. Und dann wird der parlamentarische Prozess, dann geht es ins parlamentarische Verfahren. Und es wird irgendwann im Frühjahr 2025 soweit sein.
Ja.
Irgendwie ein bisschen Ende am Q1, vorbei. Mitte Q2, irgendwie sowas würde ich als Zeitraum mal ein bisschen reinwerfen, aber ohne, dass das gesichert ist. Also früher 2025.
Jetzt hatten wir ja gesagt, wir machen ja hier so ein Feedback-Sandwich umgekehrt. Jetzt müssen wir am Ende ja noch was Negatives sagen. Was hat denn der Steuerzahler zu befürchten, was uns der Spaß kostet?
Oh, wow. Das eine Menge. Die Summe habe ich jetzt nicht. Das war bis zuletzt tatsächlich noch unklar und das wird sich auch nochmal ändern. Also ich glaube, es wäre jetzt auch sehr unseriös, das schon zu sagen. Schauen wir mal, was nach dem parlamentarischen Verfahren an Erfüllungsaufwand dann drinsteht. Der sagt nämlich dann konkret genau, was es ungefähr kosten wird, wer wohin Gelder verschoben werden, wer wie viele Stellen bekommt. Das war ja auch bis zuletzt noch super strittig. Und ja, es wird, Tendenz war im Verlauf der Gesetzgebung war immer steigend.
Guck mal, wie weit das Ding noch steigt.
Und vielleicht brauchen wir auch keine Strafe befürchten, die uns von der EU ausgestellt wird, wenn wir ja vielleicht auch im Schnitt mit den anderen alle ein bisschen länger gebraucht haben, dann kann man das ja auch mal als Kulanz gelten lassen. Das
ist Kulanz, würde ich auch sagen. Und zur Not müssen wir
nicht allein.
Zur Not müssen wir uns das Geld, was wir irgendwo ausgeben für neue Stellen oder für die Strafen in der EU, müssen wir uns als State Actor einfach wiederholen.
Ja, ich habe heute gelesen, die Telekom-Aktien werden jetzt veräußert von der KfW und sollen halt der Bahn zugutekommen, aber vielleicht müssen wir die doch erstmal zur Bezahlung der EU-Strafen verwenden, aber da bin ich nicht so tief drin, das ist dann wahrscheinlich etwas, das kann Ferdinand uns dann irgendwann ein paar Monate mal berichten, was es dann da für Diskussionen gibt.
Wo die Gelder hingeschoben werden von A nach B.
Das können wir uns dann gerne mal angucken, ja.
Sehr gut. Ja, hört sich gut an. Ich würde sagen, vielen Dank, Ferdinand, für die sehr interessante Folge. Es ist sehr spannend, so in deinen Alltag zu hören und wie nah du an den ganzen Themen dran bist. Und was ich vor allen Dingen immer sehr, sehr gut finde, um nochmal den Bogen zu schließen, was dich auszeichnet. Deine Meinungsstärke ist sehr, sehr interessant. Also ich finde es super, wenn Menschen bei uns in den Podcast kommen und hier frei von der Leber weg erzählen, was sie denken. Also das muss ich wirklich sagen, das zeichnet dich definitiv aus.
Es hat super viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Ja, vielen Dank. Und bevor wir das Ding hier zumachen, die letzten Worte hat bei uns im Podcast immer Marcel. Und wenn er sie nicht hat, ist er auch stinksauer.
Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich noch alles so sagen soll. Jetzt haben wir unsere Witze alle abgelassen über das ganze Verfahren. Jetzt haben wir ein bisschen die Inhalte diskutiert. Ich will es ja nochmal sagen, es ist nicht alles Neuland. Ne? Es ist ja auch nun mal NIS 2 und NIS 1 gab es ja auch schon mal. Und es gilt dran zu bleiben. Und ich meine, die Zeit, die wir jetzt vielleicht durch die Verabschiedung auf nationaler Ebene jetzt ein bisschen verloren haben, ist aber ja trotzdem Zeit zu handeln und eben nicht da zu sitzen und zu sagen, wir warten mal ab, was da so kommt, weil gravierende Änderungen wird es wahrscheinlich nicht geben. Also es wird jetzt nicht irgendwie anfangen, die Sektoren dann nochmal komplett durchzuwürfeln und die Bemessungsgrenzen etc. Von daher ist es, glaube ich, einfach wichtig, dran zu bleiben, den Kopf nicht in den Boden zu stecken und sich zu informieren und eben so ein bisschen den Bogen zwischen organisatorisch und technischen Maßnahmen zu finden, weil es ist viel technisch, es ist viel organisatorisch und wenn man mit dem einen zu viel macht, dann überfordert man vielleicht seine Projektteams, wenn man organisatorisch zu viel macht, dann verliert man am Ende Resilienz dadurch, dass man vielleicht technische Maßnahmen zur Früherkennung etc. nicht umgesetzt hat und das ist ein schmaler Grat und da muss man sich einfach dann auch offen sein und Unterstützung anfordern. Dafür gibt es, glaube ich, genug, die unterstützen können, seien es die Verbände, seien es auf National- oder auf Bundeslandebene vielleicht verschiedene Einbringungen oder eben auch die IT-Dienstleister, die dort unterstützen können oder Juristen, die einem überhaupt die Fallfrage klären. Man sollte sich da nicht zu einfach machen und abwarten, sondern vielleicht proaktiv den Weg suchen, aber immer vorsichtig mit dem kleinen Flagge, übertreibt es nicht, macht da jetzt nicht irgendwo Framing und fangt an zu sagen, ihr müsst jetzt sofort handeln, sonst gibt's Millionen Strafen. Ich meine, die DSGVO hat es uns gezeigt, da gab es ganz, ganz viel aggressives Marketing und was ist passiert? Naja, irgendwie jeder lebt danach, aber so die großen Strafen sind ausgeblieben im ersten Instanz und jetzt müssen wir anfangen, das nächste Gesetz zu adaptieren. Das ist so ein bisschen meine Meinung da drin. Also bereitet euch vor, übertreibt's nicht und also im Sinne der Hysterie. Und damit würde ich sagen, danke, dass du da warst, dass wir mal einen Blick nach Berlin bekommen haben. Ich bin ja sonst immer nur da, um in der Glaskugel mal so eine Runde zu drehen, da in dem Besuchertrakt.
Döner zu essen.
Und einen Döner zu essen, der dann von der Gerät geschnitten wird. Vielen lieben Dank und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Danke euch beiden für die Einladung. Ciao.
Tschüss. Danke, ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.